NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche lesen Rike Schmid und Kevin Kasper weitere 5 Auszüge aus dem Roman Griechischstunden von Han Kang, der südkoreanischen Trägerin des Literaturnobelpreises 2024. Zwei Menschen, die mit großen Verlusten umgehen müssen. Ein Mann, der dabei ist zu erblinden, und eine Frau, die nicht mehr sprechen kann. Ihre Begegnung findet in einem Klassenraum statt. Er ist der Lehrer, sie die Schülerin. Zwischen ihnen Altgriechisch, eine tote Sprache, die Sprache der antiken Philosophen. Das Leben des Mannes ist davon geprägt, zwischen zwei Kulturen aufgewachsen zu sein, der koreanischen und der deutschen. Die Frau hat gerade das Sorgerecht für ihren 8-jährigen Sohn verloren. Ein Roman voller starker Bilder wie asiatische Malereien, Bilder der Einsamkeit und des Schmerzes, aber auch der Hoffnung und der leisen Annäherung zweier Außenseiter.
Die Augen. Als sie noch sprechen konnte, kam es vor, dass sie ihren Gesprächspartner einfach nur anstarrte, anstatt mit ihm zu reden. Sie schien zu glauben, ihr Blick könne genau das ausdrücken, was sie zu sagen hatte. Sie grüßte, bedankte und entschuldigte sich mit ihren Augen und nicht mit Worten. Sie war der Ansicht, kein Kontakt könne so direkt und klar verständlich sein wie ein Blick. Für sie war das, abgesehen von einer Berührung, der einzige Weg zu kommunizieren. Verglichen damit machte ihr die Sprache wahnsinnige körperliche Mühe. Die Lungen, die Stimmbänder, Zunge und Lippen mussten in Aktion treten, bevor man durch Verwirbelung der Luft den Gesprächspartner erreichte. Dabei wurde der Mund trocken, weil durch die geöffneten Lippen feinste Tröpfchen von Speichel schossen. Immer wenn dieser physische Prozess für sie unerträglich wurde, redete sie paradoxerweise wie ein Wasserfall. Sie gab dann lange, grammatikalisch perfekte Schachtelsätze von sich, jedes lebendige Gespräch im Keim erstickend. Ihre Stimme wurde plötzlich kräftiger. Je aufmerksamer ihr die Leute zuhörten, desto weitschweifiger wurde ihre Rede und umso strahlender ihr Lächeln. Zu der Zeit, als sich diese Ausbrüche häuften, tat sie sich mit dem Schreiben schwer, selbst wenn sie sich in ihr Zimmer zurückzog. Kurz bevor sie ihr Sprechvermögen verlor, war sie eloquent wie nie. Sie war außerdem unfähig, längere Zeit zu schreiben, was zuvor noch nicht passiert war. Genauso wie sie es nicht mochte, wenn ihre Stimme sich im Raum ausbreitete, ertrug sie das Geräusch kaum, das beim Schreiben in der Stille entstand. Manchmal verursachte ihr allein das Nachdenken über eine Formulierung Übelkeit, noch bevor sie sie aufgeschrieben hatte. Trotzdem dürfte auch das nicht dazu geführt haben, dass sie ihr Sprechvermögen verloren hatte. Es konnte nicht so einfach sein. Ihr Kopf liegt auf dem aufgeschlagenen Buch. Es ist ein dicker Wälzer, der den ersten Teil des Originaltextes von »Der Staat« parallel zur koreanischen Übersetzung enthält. Ein Schweißtropfen löst sich von ihrer Stirn und fällt auf einen der griechischen Sätze. Das raue Recyclingpapier saugt ihn auf und an der Stelle entsteht eine kleine Wölbung. Als sie den Kopf hebt, ist sie überrascht, dass das vorher dunkle Klassenzimmer plötzlich hell erleuchtet ist. Von Weitem hört sie eine leise Stimme. Der sonst stumm hinter seiner Säule sitzende mittelalte Mann spricht mit dem völligen Masterstudenten. Sie starrt auf die Tafel, die der Lehrer vorhin abgewischt hat. Wegen der Pause ist sie noch leer. Hier und dort sind weiße Kreidefragmente griechischer Buchstaben zu erkennen. Es gibt sogar eine Ecke, in der man mit etwas Fantasie das Drittel eines Satzes erraten kann. An anderer Stelle ist ein großer weißer Wirbel zu sehen, wie eben schnell aus dem Handgelenk mit dickem Pinsel gemalt. Noch einmal wandert ihr Kopf Richtung Buch. Sie holt tief Luft. Dabei ist sie sich ihrer Atmung deutlich bewusst. Seit sie nicht mehr sprechen kann, kommt es ihr vor, als formten sich beim Ein- und Ausatmen Wörter. Sie zerreißen die Stille mit der gleichen Kraft wie eine Stimme. Sie nimmt ihren Bleistift und betrachtet einen Augenblick die Sätze, die sie vor sich hat. Sie könnte jeden dieser Buchstaben durchstoßen. Von der Bleistiftmine zerteilt, wäre ein Wort oder gar ein ganzer Satz durchbrochen. die graue grobkörnige Oberfläche des Recyclingpapiers, die kleinen schwarzen Buchstaben, die darin eingraviert sind, und die Akzente, die wie Insektenflügel mal eingerollt, mal ausgebreitet darüber schweben, ziehen ihre Aufmerksamkeit an. Ein schwer zugänglicher und im Schatten gehüllter Ort, schwierig zu erforschen. Ein Satz des nicht mehr ganz jungen Platon, für den er sich womöglich viel Zeit gelassen hat. Eine undeutliche Stimme hinter vorgehaltener Hand. Sie umklammert den Bleistift. Vorsichtig atmet sie aus. Sie erträgt es, dass das diesem Satz innewohnende Gefühl wie eine Spur aus Kreide wirkt, getrocknetem und vergessenem Blut nicht unähnlich. Manchmal hat sie das Gefühl, kein Mensch zu sein, sondern eine wandelbare Materie, mal fest, mal flüssig. Wenn sie heißen Reis isst, fühlt sie sich wie Reis. Wenn sie ihr Gesicht mit kaltem Wasser wäscht, fühlt sie sich wie kaltes Wasser. Dennoch ist sie weder Reis noch Wasser, sondern eine harte, nicht verformbare Masse, die sich mit nichts anderem vermischt. Es gibt zwei Dinge, die sie mit einiger Anstrengung aus dieser kalten Stille herausholen kann. Das Gesicht ihres Kindes, das alle 14 Tage einmal bei ihr übernachten darf, und die altgriechischen Wörter, wenn sie beim Schreiben den Bleistift fest aufdrückt. »Mama, ich glaube, ab September kann ich nicht mehr hierher kommen.« Sie hatte ihren Sohn erstaunt angeschaut. Das war letzten Samstag. Innerhalb der vergangenen 2 Wochen war er wieder gewachsen, schlanker geworden. Oberhalb seiner weichen weißen Wangen Wimpernkränze wie feine klare Striche, mit einer Schreibfeder gezeichnet. »Ich will dort nicht hin. Ich kann das nicht mit dem Englisch. Die Tante, die da wohnt, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Anscheinend soll ich ein Jahr dort bleiben. Ich habe doch gerade erst neue Freunde gefunden. Und jetzt muss ich schon wieder weg.« Sie lagen zusammen auf dem Bett und seine Haare rochen nach dem Apfelshampoo, das er kurz vor dem Schlafengehen benutzt hatte. In seinen Augen spiegelte sich ihr Gesicht und in ihren seines. Dieses Spiegel-im-Spiegel-Spiel ging ins Unendliche. »Mama, kannst du nicht mit Papa reden? Wenn du nicht mit ihm sprechen willst, dann kannst du ihm auch schreiben. Kann ich nicht einfach zu dir zurück?« Nach diesen Worten drehte er sich verzweifelt zur Wand und sie nahm seine Hand, um ihn dazu zu bringen, sie anzusehen. »Du kannst nicht? Wirklich nicht? Aber warum denn?« Nochmals wandte er ihr den Rücken zu und erklärte, »Mach das Licht aus. Wie soll ich denn schlafen, wenn es so hell ist?« Sie stand auf, um die Deckenlampe auszuschalten. Kurz danach war der Körper ihres Sohnes nur noch im Schein der Straßenlaterne zu erkennen, der durch die Fenster im Erdgeschoss fiel. Aber sie sah die Sorgenfalten auf seiner Stirn. Mit einer Hand strich sie darüber, um sie zu glätten. Doch sofort war sie wieder kraus. Er lag da, mit geschlossenen Augen. Sie hörte kaum Atemgeräusche. Feuchtes Gras, Harz und verwesende Küchenabfälle mischten sich zu einem Durcheinander an Gerüchen in der tiefschwarzen Juninacht. Nachdem sie ihren Sohn zu seinem Vater gebracht hatte, machte sie sich zu Fuß auf den Nachhauseweg, statt den Bus zu nehmen. Fast 2 Stunden brauchte sie. Sie durchquerte Seoul auf taghell erleuchteten Straßen, voll von ohrenbetäubender Musik und stickiger, verschmutzter Luft, im Wechsel mit heruntergekommenen dunklen Gassen, in denen sie streunende Katzen anstarrten, während sie mit ihren Zähnen herumliegende Müllbeutel aufrissen. Ihren Beinen schien der Marsch nichts auszumachen. Sie fühlte sich auch überhaupt nicht müde. Im fahlen Licht des Aufzugs beäugte sie feindselig ihre Wohnungstür, durch die sie gehen sollte, um sich schlafen zu legen. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verließ das Gebäude. Schnellen Schritts lief sie durch die Gerüche einer Sommernacht, in der alles Lebendige zu verwesen schien. Eilig betrat sie die Telefonzelle neben dem Pförtnerhäuschen am Tor und suchte in ihren Taschen nach Kleingeld. »Hallo?« meldete sich eine Stimme. Sie öffnete den Mund, atmete ein, atmete aus und wieder ein. »Hallo?« fragte die Stimme wieder. Nervös umklammerte sie den Telefonhörer. »Wie kannst du nur das Kind wegbringen? Noch dazu so weit weg und so lang. Du Mistkerl, du hast kein Herz.« Bebend und zähneklappernd stand sie da, bis sie es mit zittrigen Händen schaffte, den Hörer wieder auf die Gabel zu legen. Sie fuhr sich so heftig mit ihren Fingern übers Gesicht, dass es einer Ohrfeige glich. Dann strich sie sich über die Lippen, obwohl niemand sie gezwungen hatte, still zu sein. Das erste Mal, seit sie ihr Sprechvermögen verloren hatte, betrachtete sie an diesem Abend ihr Gesicht eingehend im Spiegel. Stumm hinterfragte sie, was sie sah. Sie konnte nicht glauben, dass ihre Augen so ruhig waren. Sie wäre nicht überrascht gewesen, daraus Blut, Eiter oder schmutziges Eis hervorquellen zu sehen. Ihre Augen warfen still das Spiegelbild zurück, und in den Augen dieser Reflexion war wieder sie zu erkennen, still. So verstummte sie bis in alle Ewigkeit. Der Hass, der über eine lange Zeit in ihr gebrodelt hatte, schien im Moment ausbalanciert zu sein, ebenso wie der Schmerz, der in ihr schwelte, ohne je hervorzubrechen. Nichts ist verheilt. Nichts ist endgültig vorbei. Der Mann mittleren Alters und der Masterstudent, die sich zuvor unterhalten hatten, waren offensichtlich hinausgegangen, denn sie kommen in diesem Augenblick wieder, jeder einen Becher Eiskaffee in der Hand. Der Mittelalte spricht mit jemandem am Handy, während er zu seinem Platz geht. Genau, man muss das Niveau nicht den Stärkeren, sondern den Schwächeren anpassen. Wenn nur die Besseren der Präsentation folgen können, was bringt so eine Mitarbeiterschulung dann überhaupt? Eine Zusatzstunde? Was soll das denn heißen? Wir sind doch kein Großunternehmen. Lass mich morgen mit dem Trainer telefonieren. Der Student nickt dem mittelalten Mann zu und setzt sich wieder auf seinen Platz. Die 10-minütige Pause ist vorbei. Der Griechischlehrer, sonst immer pünktlich, verspätet sich heute. Plötzlich wird es mucksmäuschenstill. Sie sitzt wie immer reglos auf ihrem Platz. Durch die unveränderte Position tun Rücken, Nacken und Schultern weh. Sie schlägt ihr Heft auf, betrachtet die Sätze, in der vorigen Stunde nach einem Diktat niedergeschrieben, und fügt zwischen zwei Zeilen noch ein paar Wörter hinzu. Sie überarbeitet unvollständige und zu simple Sätze, indem sie sich intensiv mit den komplizierten Verbenzeitformen, der Deklination der Nomen und der Abgrenzung des Mediums auseinandersetzt. Sie wartet darauf, dass Lippen und Zunge sich bewegen, dass plötzlich ein Ton herauskommt. Eine Frau liegt auf dem Boden. Schnee auf ihrem Hals. Erde auf ihren Lidern. »Was ist das?«, fragt plötzlich der Philosophiestudent, der in ihrer Reihe sitzt. Er zeigt auf das Heft, das sie mit Satzfragmenten gefüllt hat, als Varianten des Satzes, den sie als Beispiel in der vorigen Stunde gelernt hatten. Sie verliert nicht die Fassung. Sie deckt auch nicht hastig das Heft ab. Sie starrt in die Augen des jungen Mannes wie in einen Eisblock. Der Schmerz, den sie spürte, nachdem ihr Sohn sich ihr anvertraut hatte, hinterließ zwar unzählige blutige Kratzer auf der eisigen Oberfläche, schaffte es aber nicht, den Panzer ihrer Stummheit zu durchbrechen. Gelegentlich passierte es, dass sie endlos Zähne putzte, zu lange vor dem geöffneten Kühlschrank verharrte, gegen die Stoßstange eines geparkten Autos lief oder aus Versehen mit der Schulter in einem Laden Ausstellungsstücke aus den Regalen fegte. Jedes Mal, wenn sie unter ihrer kalten, zu dünnen Decke die Augen schloss, erschienen ihr verschneite Straßen, unbekannte Passanten und ein kleines Kind in fremdwirkender Bekleidung. Gefolgt von einem unscharfen Gesicht, von dem sie nicht wusste, ob es ihres oder das ihres Sohnes war. Sie wusste nur, dass eine Öffnung des Tores zu ihrer Sprache schier unmöglich war und dass sie ihren Sohn verlieren würde, wenn das so weiterging. Je mehr sie sich dessen bewusst war, desto weiter entfernte sich das Tor. Als gäbe es einen Gott, der dafür sorgt, dass das, was man sich am sehnlichsten wünscht, am wenigsten eintritt. Da sie nicht einmal seufzen konnte, wurde sie noch starrer. Aus ihren Augen trat weder Blut noch Eiter. »Ist das ein Gedicht? Haben Sie das geschrieben in Altgriechisch?« Der Masterstudent, der am Fenster sitzt, dreht sich neugierig zu ihr um. »Herr Lehrer!« Der Kursleiter, der gerade durch die noch offene vordere Klassenzimmertür hereinkommt, hält inne. Der picklige Student setzt ein verschmitztes Lächeln auf. »Sie hat ein Gedicht in Altgriechisch geschrieben.« Der mittelalte Mann hinter der Säule schaut sie bewundernd an und lacht dabei freundlich. Durch das laute Geräusch erschreckt, schließt sie ihr Heft. Sie starrt den Lehrer an, der auf sie zukommt. »Stimmt das? Darf ich mal sehen?« Sie spitzt die Ohren wie jemand, der versucht, eine fremde Sprache zu verstehen. Sie starrt auf die unglaublich dicken, leicht grünlichen Brillengläser. Sich der Situation bewusst werdend, packt sie ihr Heft, den dicken Wälzer, das Wörterbuch und das Mäppchen in die Tasche. »Nein, bleiben Sie. Sie müssen es mir nicht zeigen.« Sie steht auf. Die Tasche über eine Schulter gehängt, stößt sie leere Stühle zur Seite, die den Weg zur Tür versperren. Kurz vor dem Notausgang, der ins Treppenhaus führt, taucht hinter ihr jemand auf und berührt sie am Arm. Erschrocken dreht sie sich um. Es ist das erste Mal, dass der Griechischlehrer so dicht vor ihr steht. Er ist nicht so groß, wie er auf dem Podest immer wirkt, und sein Gesicht scheint auf einmal um Jahre gealtert. »Ich wollte Sie wirklich nicht in Verlegenheit bringen«, stößt er außer Atem hervor. Dann kommt er noch näher. »Vielleicht hören Sie mich auch nicht?« Er hebt die Hände und fährt in Gebärdensprache fort. Dann wiederholt er die Gesten noch einmal und spricht langsam dazu, damit sie ihn versteht. »Es tut mir leid. Ich bin nur gekommen, um Ihnen das zu sagen.« Sie starrt ihn stumm an, schaut ihm zu, wie er verzweifelt die Hände bewegt, ohne sich entmutigen zu lassen, wobei er immer noch heftig atmet. »Sie müssen nicht sagen. Sie müssen mir auch nicht antworten. Mir tut es leid. Das wollte ich Ihnen nur sagen.« Die Einbahnstraße führt entlang einer Mauer, die den Lärm der dahinterliegenden Autobahn dämpfen soll. Sie geht auf den Bürgersteig, den die Stadtverwaltung nicht pflegt, da ihn sowieso nicht viele benutzen. In den Ritzen zwischen den Pflastersteinen wuchert unbehelligt Unkraut. Entlang eines Wohnblocks ist statt einer Gartenmauer eine dichte Hecke aus Akazien gepflanzt, deren Äste sich gegenseitig umschlingen wie kräftige Arme. Die Abendluft voll von dem Geruch nach Autoabgasen und Gras. Der Lärm der nahen Autobahn klingt in ihren Ohren wie das Kratzen von unzähligen Schlittschuhkufen auf Eis und foltert ihre Trommelfelle. Aus den Unkrautinseln am Boden das unablässige Zirpen von Heuschrecken. Es ist seltsam. Sie hat das Gefühl, so eine Nacht schon einmal erlebt zu haben. Sie hat das Gefühl, diese Straße schon einmal entlang gegangen zu sein, überwältigt von Scham und Hilflosigkeit. Damals konnte sie noch sprechen und ihre Empfindungen waren klarer und stärker gewesen. Jetzt haben die Wörter sie verlassen. Losgelöst von ihrem Körper irren Wörter und Sätze herum wie verlorene Seelen. Sie verfolgen sie in weitem Abstand, wo sie sie kaum hören kann. Wegen dieser Entfernung lösen sich schwache Empfindungen ebenso schnell wieder von ihr wie ein schlecht klebender Tesafilm. Sie begnügt sich damit zu beobachten. Ihre Wahrnehmung übersetzt sie jedoch nicht in Sprache. Die Bilder ihrer Umgebung spiegeln sich in ihren Augen und verwischen bei jedem Schritt. Die Dinge verschwinden, wie sie gekommen sind, ohne in Sprache übersetzt zu werden, in welcher auch immer.
Schönheit ist schön. Schönheit ist schwierig. Schönheit ist vornehm. Alle drei Übersetzungen stimmten. Denn die Wörter für schön, schwierig und vornehm sind im Altgriechischen nicht leicht zu unterscheiden. Ganz wie das Wort in meiner Muttersprache, das zwei Bedeutungen hat: Licht und Farbe. Es war das erste Mal seit meiner Rückkehr aus Deutschland, dass ich ein Fest zu Ehren Buddhas besuchte. Ich war allein zum Tempel von Suyuri gegangen, zu dem ich vor langer Zeit meine Mutter und meine Schwester begleitet hatte. Die Kartoffelfelder, früher links und rechts des abschüssigen Weges, waren mittlerweile unter Beton verschwunden, unter mittelhohen Wohngebäuden. Erst nachdem ich den ersten Torbogen durchschritten hatte, sah ich den Tempel, der wie aus der Zeit gefallen wirkte. Alles noch so, wie ich es in Erinnerung hatte, nur die Pagode und der offene Glockenpavillon schienen geschrumpft zu sein. Da ich nun erwachsen war, wirkte alles kleiner. Zu dieser Zeit konnte ich mich noch mühelos nachts bewegen, und so wartete ich, bis sich Dunkelheit über die Anlage legte. Die Lotusblumen nachgeahmten Lampions waren weniger zahlreich als früher. Wahrscheinlich waren im Laufe der Zeit die rührigen alten Helferinnen gestorben. Doch an Schönheit hatten sie nicht verloren. Im Gegenteil, sie machten sogar einen stärkeren Eindruck auf mich als in meiner Kindheit. Sie berührten mich und erfüllten mich mit einer ungewissen Sehnsucht, während sie mich damals einfach nur beeindruckt hatten. Als schließlich die Nacht hereinbrach, setzte ich mich auf den Boden des hölzernen Vorbaus eines großen Versammlungsraums, um das Schauspiel der Lichter zu beobachten, wenn die Lampions durch einen Windhauch in Bewegung gerieten. Nie zuvor hatte ich dermaßen stark empfunden, dass das Schöne und das Heilige, Licht und Farbe, die sonst einem Wort unterschiedliche Bedeutung gaben, plötzlich vereint waren. Erst als die Tempelanlage gegen 23 Uhr geschlossen wurde, erhob ich mich. Plötzlich überkam mich ein seltsames Gefühl. Ich murmelte: »Zurück nach Hause«. Und ohne groß darüber nachzudenken, lief ich zum Ausgang. Es war ein halbstündiger Fußmarsch bis zur Hauptstraße, an der sich eine Bushaltestelle befand. Die Busfahrt zu meiner Wohnung würde dann noch ungefähr eine Stunde dauern, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, nie ans Ziel zu kommen. Selbst wenn ich die U-Bahn nehmen oder auf andere Linien umsteigen würde, ich hatte den Eindruck, dieser so lebendigen Nacht nicht entkommen zu können. Dieses Gefühl war mir nicht fremd. Es war eigentlich die Fortsetzung meines wiederkehrenden Traums, der mich seit den Teenagerjahren heimsuchte, als ich nach Deutschland gekommen war. In diesem Traum saß ich bei Sonnenuntergang in einem Bus und die Zeichen, die ich durch die Fensterscheiben sah, konnte ich nicht einordnen, weder als Deutsch noch als Koreanisch. Daraufhin wollte ich sofort aussteigen, denn offensichtlich war ich hier falsch. Aber an welcher Station? Welchen anderen Bus musste ich nehmen, sollte ich überhaupt aus diesem herauskommen? Das Schlimmste war, dass ich mich nicht einmal erinnern konnte, wohin ich eigentlich wollte. So blieb mir nichts anderes übrig, als reglos hinten im Bus zu sitzen und auf die immer dunkler werdende Straße zu starren. Ich spürte also beim Laufen das gleiche undefinierbare Gefühl, das mir so schrecklich vertraut vorkam, weil es jedes Mal nach dem Aufwachen aus diesem Albtraum präsent war. Ich versuchte es zu verdrängen. Die Luft war ziemlich kühl geworden. Die roten Lampions, die sich über meinem Kopf aneinanderreihten, schaukelten leise im Wind. Schönheit und Ruhe ausstrahlend. Einfach nur perfekt. Das Universum ist eine Illusion und Leben ist Träumen, entfuhr es mir plötzlich. Aber das Blut fließt und die Tränen sprudeln. Zwielicht. Bist du jemals in der Morgendämmerung spazieren gegangen? Wenn man im Morgengrauen in die kalte Luft hinaustritt und feststellen muss, wie warm und empfindlich der menschliche Körper doch ist, wenn im frühen Zwielicht jeder Gegenstand bläulich schimmert und in den noch verschlafenen Augen ein wunderbares Staunen hervorruft. Zu der Zeit, als wir noch im ersten Stock am Ende der Kriegsstraße wohnten, liebte ich es, im Morgengrauen einen Spaziergang zu machen. Wenn die Luft dann ihr bläuliches Schimmern verloren hatte, kehrte ich heim, wo ihr noch schlieft, du und unsere Eltern. Ich machte mir Licht, weil es in der Wohnung immer noch dunkel war, und suchte, hungrig geworden, im Kühlschrank nach etwas Essbarem. Auf Zehenspitzen schlich ich dann ein paar Nüsse knabbernd in mein Zimmer. Das wäre heutzutage für mich ein Ding der Unmöglichkeit, da ich mich nur noch am helllichten Tag oder an Orten mit guter Beleuchtung ungezwungen bewegen kann. Also bleibt mir nur meine Fantasie. Ich stelle mir vor, wie ich bei Sonnenaufgang die Wohnung verlasse, kräftig ausschreite, durch Straßen laufe, in denen kaum Fußgänger oder Autos zu sehen sind, und die Wohnung erreiche, in der wir vor langer Zeit wohnten. Erinnerst du dich noch an diese Wohnung? Mit ihren 4 Schlafzimmern war sie großzügig geschnitten, doch die Winter waren hart, es zog permanent. Mutter beschwerte sich darüber und meinte, der Grund dafür wäre, dass sie nach Osten hin ausgerichtet sei. Aber ich liebte sie gerade deswegen. Wenn ich im Morgengrauen das Wohnzimmer betrat, wirkten die Möbel wie in blauen Voal gehüllt. Noch im Nachthemd sog ich den Anblick fasziniert ein. Ich hatte das Gefühl, als sprieße endlos blaues Garn hervor und wirble durch die kalte Luft. Zu dieser Zeit wusste ich noch nicht, dass das keineswegs Einbildung, sondern dem Nachlassen meines Augenlichts geschuldet war. Erinnerst du dich noch an das Küken, dem wir den Namen Bibi gegeben hatten? Du warst noch nicht eingeschult, als ich das nestwarme Tierchen, das ich vor der Schule gekauft hatte, in einer Papiertüte mit nach Hause brachte. Deine Wangen strahlten rot vor Freude. Nur deiner Beharrlichkeit hatten wir es zu verdanken, dass Mutter uns erlaubte, es zu behalten. Doch es dauerte keine 2 Monate und wir mussten ihm ein kleines Kreuz basteln. Wir verwendeten dafür 2 mit einem Faden zusammengebundene Essstäbchen. Weil uns Grabsteine unbekannt waren, hielten wir uns an Bilder, die wir aus westlichen Märchenbüchern kannten. Die Erde im Gemeinschaftsbeet vor dem Mehrfamilienhaus war gefroren. Nach einer tränenreichen Nacht hast du mit verquollenen Augen dort herumgescharrt und schließlich aufgegeben, die Hände starr vor Kälte. Esslöffel waren alles, was wir als Grabwerkzeug hatten, und meiner verbog komplett, besiegt von der harten Oberfläche. Derweil lag Bibi steif daneben, eingewickelt in ein Stück Mullbinde. Ich muss dir gestehen, gleich im ersten Winter nach meiner Rückkehr bin ich hingefahren. Das Mehrfamilienhaus gibt es nicht mehr. Dafür steht dort jetzt ein Geschäftsgebäude mit 2 zusätzlichen Stockwerken. Wo früher ein Beet war, sind jetzt weiße Striche auf dem Asphalt, die die Stellflächen der Parkplätze markieren. 2 Autos, ein Kleintransporter und ein Pritschenwagen parkten dort. Während ich die Fahrzeuge mit ihren zugefrorenen Scheiben und Außenspiegeln betrachtete und den Atemwölkchen hinterhersah, die aus meinem Mund kamen, fragte ich mich ganz automatisch, was wohl aus den kleinen Knochen geworden ist. Ran. Den Brief und die CD, die du mir geschickt hast, habe ich erhalten. Ich habe mich am gleichen Abend daran gesetzt, dir zu schreiben, fand aber nicht die richtigen Worte, weswegen ich heute neu beginne. Meine Arbeit als Lehrer an der Abendschule klappt prima. Vor kurzem beobachtete ich eine sehr spezielle Schülerin. Da die Kurse nicht viele Teilnehmer haben, kann ich die Begeisterung jedes einzelnen Schülers schon an seinem Blick erkennen. Diese Frau jedoch hatte von Anfang an kein Interesse am geschriebenen Wort. Weder an der griechischen Philosophie noch an Literatur oder dem Neuen Testament, das ich hin und wieder verwende. Dies ist jedoch kein Ausdruck von Faulheit, denn sie hat bis jetzt noch keine einzige Stunde verpasst. Ich spüre, dass sie sich ausschließlich für die Besonderheiten der Sprache interessiert, für Grammatik und bestimmte Formulierungen. Das Seltsamste an ihr ist jedoch, dass sie nicht spricht und nicht lacht. Wenn ich sie etwas frage, schweigt sie. In den Pausen unterhält sie sich nicht mit ihren Mitschülern. Zuerst dachte ich, sie sei schüchtern, doch seit 6 Monaten ist ihr kein einziges Wort über die Lippen gekommen, und das ist schon merkwürdig. Eines Abends, als ich nach der Pause ins Klassenzimmer zurückkam, machte mich einer der Schüler amüsiert darauf aufmerksam, dass sie ein Gedicht in Altgriechisch geschrieben habe. Ich war neugierig und bat sie, es mir zu zeigen, aber sie starrte mich nur an, bevor sie fluchtartig den Raum verließ. In diesem Augenblick kam ich zu dem Schluss, dass sie taubstumm sein musste und mit Mühe dem Kurs folgte, indem sie Lippen las. Das erklärte auch, warum sie weder auf meine Fragen noch auf meine Scherze reagierte. Ich bin ihr auf den Gang nachgeeilt und erwischte sie gerade noch am Arm, bevor sie im dunklen Treppenhaus verschwand. Denn außerhalb des Bereichs der hellen Gangbeleuchtung hätte ich sie nicht mehr sehen können. Ich entschuldigte mich bei ihr, nicht ohne meine Worte auch in Gebärdensprache zu übersetzen. Ich fragte sie, ob sie tatsächlich taub sei und ich es einfach nicht wusste. Ich sagte ihr, dass ich sie nicht kränken wollte. Plötzlich bemerkte ich, dass ich die deutsche Gebärdensprache benutzte, die von der koreanischen abweicht. Doch anders konnte ich es nicht. Von ihr kam wieder keine Reaktion. Sie sah mich nur an. Die Stille dieser Frau ist erschreckend und irgendwie gespenstisch. Ich kann dir gar nicht erklären, was ich in diesem Augenblick empfand. Es war totenstill. Das Gefühl erinnerte mich an damals, als ich den toten Körper von Bibi hochhob, um ihn in die Mullbinde einzuwickeln. Als ich auf die Mulde blickte, mit unseren Löffeln in den gefrorenen Boden geschabt. Weißt du, was ich meine? Es war das erste Mal, dass ich bei einem lebendigen Menschen eine solche Stille gespürt habe.
Rike Schmid und Kevin Kasper lasen den 3. von 7 Auszügen aus dem Roman Griechischstunden von Han Kang in der Übersetzung von Ki Hyang Lee. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen, das Hörbuch bei Finch and Zebra. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter. Musik.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen hat die Terrororganisation Hamas erste israelische Geiseln freigelassen. Bei ihnen handelt es sich um 3 Frauen im Alter von 24, 28 und 31 Jahren. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Romy Gonen, Emily Damari und Doron Steinbrecher. Sie sind die ersten 3 Geiseln, die die Hamas zu Beginn der Waffenruhe in Gaza freigelassen hat. Dabei hielt ganz Israel den Atem an, als die Bilder kamen. Umringt von Hamas-Terroristen in Gaza steigen 3 kraftlose Frauen in Autos des Roten Kreuzes. Der Konvoi passiert die Grenze zu Israel. Die 3 jungen Frauen, die am 7. Oktober vom Nova-Festival und aus dem Kibbutz Kfar Aza von Terroristen entführt wurden, schließen nach 471 Tagen Geiselhaft ihre Mütter in die Arme.
Wenige Stunden danach hat Israel 90 palästinensische Inhaftierte aus Gefängnissen im Westjordanland